Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Herr Wulzinger, es gibt ja eigentlich schon die Champions League, in der immer die gleichen Top-Clubs spielen. Was wäre denn jetzt bei dieser möglicherweise geplanten Super League noch anders als vorher?
Der große Unterschied wäre, dass die Top-Clubs, also die wirklich großen Clubs, das wären 16, dass die noch erheblich mehr Geld einnehmen könnten und würden, als sie es bislang über die Champions League schon tun. Und das ist schon viel Geld.
Und ist das auch die Hauptmotivation, einfach noch mehr Geld scheffeln können?
Ich glaube ja, das ist jedenfalls ein ganz wesentlicher Grund. Also die wesentlich größeren Erlösmöglichkeiten, die sich dadurch ergeben würden. Ein anderer Grund könnte auch sein, dass sich die Clubs natürlich dann dadurch unabhängig machen würden von der UEFA und auch nicht mehr den strengen Financial Fairplay Regularien unterlägen, die die UEFA 2013 zum ersten Mal auch dann durchexerziert hat, die aber, das muss man ja auch sagen, in mehreren Fällen ja auch erheblich aufgeweicht worden sind. Das haben unsere Recherchen ja auch ergeben, also beispielsweise bei Paris Saint-Germain und Manchester City.
Gäbe es denn irgendeinen Vorteil auch für Fans? Also wäre das attraktiv oder ist das wirklich einfach nur so ein Eigeninteresse?
Was das für den Fan bedeutet, haben sich die Clubs, glaube ich, als letztes irgendwie überlegt. Stellen Sie sich vor, Bayern München spielt gegen Barcelona, also ein Auswärtsspiel. Aber dieses Auswärtsspiel ist nicht in Barcelona, sondern möglicherweise sogar auf einem anderen Kontinent. Ja, das sind ja auch Planspiele, die da durchdacht werden. Kein Fan dieser Welt kann sich's leisten, also kein normaler Fan, ja, da noch auf irgendwelche Auswärtsspiele zu fahren. Also das wird ein völlig neues Publikum natürlich auch großziehen und anlocken. Und der klassische Fußballfan, der wäre meines Erachtens dann nicht mehr dabei, ist nicht mehr mit von der Partie.
Klassischen Fußballfans, die wir jetzt gerade schon erwähnt haben, die gucken ja treu Bundesliga und die gucken, wenn die Nationalmannschaft spielt. Würde man denn überhaupt noch Spieler wiederfinden in solchen Spielen, wenn es die Super League gäbe?
Die Frage ist ja, unter welchen Voraussetzungen eine Super League gespielt würde. Die Bayern haben mit anderen Topclubs 2016 ganz konkrete Vorstellungen durchdacht. Die haben Planspiele durchgeführt mit mehreren Optionen. Und eine Option dabei war, aus der Bundesliga auszusteigen. Eine andere war, nur aus der Champions League auszusteigen, also eine Super League auch mit Bundesliga zu spielen. Das ist ja dann verworfen worden, weil sie mit diesem Drohszenario dann die UEFA dazu, man kann fast sagen, gezwungen haben, wesentlich mehr Geld für diese Clubs auszuschütten. Wie die Pläne jetzt aussehen, ist schwer zu sagen. Wir haben den Entwurf einer bindenden Absichtserklärung vorliegen, die im November unterzeichnet werden soll. Die Bayern tauchen in diesem Papier auf. Sie sagten uns aber, nachdem wir sie damit konfrontiert hatten, dass sie davon keine Kenntnis hätten. Dieses Papier ist Real Madrid zugespielt worden. Was genau für Planspiele dahinter stecken, also unter welchen Voraussetzungen diese European Super League, von der da die Rede ist, durchgeführt werden soll, das ist daraus nicht erkenntlich.
Die Super League ist ja ein brisantes Detail aus diesen Football Leagues. Es gibt aber auch neue Erkenntnisse über FIFA-Chef Gianni Infantino und das Financial Fair Play in der Champions League, über das wir ja auch schon kurz gesprochen haben. Wie konnten sich denn so große europäische Teams vor Strafen drücken, die eigentlich beim Verstoß gegen Budgetregeln fällig sind?
Ja, das konnten sie offensichtlich mit dem Einfluss ihrer führenden Clubvertreter. Und das konnten sie auch offensichtlich durch den juristischen Druck, den sie auch ausgeübt haben und auch durch die Drohungen, die sie in zahlreichen Mails zum Ausdruck gebracht haben, dass sie die UEFA verklagen würden. Also Manchester City hat jede Anfrage der unabhängigen Untersuchungskammer im Prinzip mit einer Klagedrohung beantwortet. Ja, und die haben unfassbar teure und gut munitionierte Anwaltskanzleien gehabt, die immer wieder bei jedem Schritt der UEFA damit gedroht haben, diese Financial Fairplay Regularien wettbewerbsrechtlich anzugehen oder gegen führende UEFA-Funktionäre dann auch juristisch vorzugehen. Also die haben massiven Druck ausgeübt und am Ende hat die UEFA und in Personam eben Gianni Infantino, der damals der Generalsekretär war, die haben diesen Druck nachgegeben. Und Infantino hat das gemacht, obwohl er einfach nicht befugt gewesen war. Die Kompetenz in diesen Untersuchungen hat eine unabhängige Untersuchungskammer und da hat er massiv eingegriffen in die Abläufe und hat die Clubs vorzeitig informiert über den Untersuchungsstand zu bestimmten Zeitpunkten und Abläufen und hat damit natürlich die Arbeit der Untersuchungskammer untergraben. Und am Ende kam es zu sehr milden Settlements, also Vergleichen, und der Chef der damaligen Untersuchungskammer, ein schottischer Wirtschaftsexperte, der ist dann auch zurückgetreten, weil er diese Settlements nicht unterschreiben wollte.
Infantino ist ja eigentlich mal angetreten als großer Erneuerer, der die Korruption im Fußball beenden wollte. Wird es denn jetzt auch Konsequenzen für ihn persönlich geben?
Ja, die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Wir sehen unseren Job als Journalisten, als Aufklärer. Wir haben Unmengen von Daten in die Hände gespielt bekommen und kriegen sie auch weiter in die Hände gespielt von einem Informanten. Und wir werten dieses Material aus und wir entscheiden uns dann, wenn wir tatsächlich solche Zusammenhänge erkennen und wenn wir auch die Beleglage es dann auch hergibt, welche Konsequenzen das dann hat, das liegt dann im Ermessen der Vereine, der Verbände, die sich möglicherweise geschädigt fühlen, ja, durch, weil sie dieses Wissen nicht hatten. Ja, also es gibt ja dadurch, dass Manchester City und Paris Saint-Germain an der Champions League der kommenden Jahre teilnehmen durften, gibt es ja auch Clubs, die dadurch geschädigt sind, ja, weil sie eben nicht teilnehmen, weil ihnen der Platz weggenommen worden ist durch zwei Clubs, die eigentlich hätten suspendiert werden müssen. So, dann ist es jetzt die Sache und Angelegenheit dieser Clubs und ihrer juristischen Vertreter, mögliche rechtliche, strafrechtliche Schritte einzuleiten. Wir liefern sozusagen die Munition, ja, wir klären auf, wir bringen Vorgänge, von denen die Öffentlichkeit bislang nichts wusste, an die Öffentlichkeit, ans Tageslicht. Und was für Konsequenzen das dann hat, ob Herr Infantino dann innerhalb der FIFA oder ob die UEFA-Verbandsfürsten dann dadurch unter Druck geraten, das obliegt dann anderen Figuren, das obliegt nicht uns.
Es ist aber in der Tat ein Wahnsinnsjob, den Sie und die Kollegen da gemacht haben. Also diese Football Leagues, die stellen ja ein nie dagewesenes Datenleck im Profisport eigentlich dar. Sie haben in einem internationalen Team 3,4 Terabyte, wenn ich es richtig gelesen habe, über mehrere Monate hinweg gesichtet. Wie läuft so eine Arbeit denn ab, also bis Sie mit den ausländischen Kollegen dann beim Spiegel zu einer Veröffentlichung kommen?
Also die Ausarbeitung der Recherche, die wir jetzt veröffentlichen in diesen Wochen, das hat 8 Monate gedauert. Wir haben von unserem Informanten, den wir John nennen, seit etwas mehr als 2,5 Jahren immer wieder Material zugespielt bekommen, das den Kontakt, den persönlichen Kontakt, das konnte man gestern auch in dem Film der ARD sehen, die eine einstündige Doku über unsere Recherchen gedreht haben. Den Kontakt hat mein Kollege Raphael Buschmann und wir haben vor 2 Jahren damit begonnen, uns erstmal logistisch sozusagen einzustellen auf diese Unmengen von Daten. Wir waren zunächst mal überfordert damit, weil wir keine Software hatten, die uns geholfen hat, diese Unmengen von Daten sinnvoll zu verarbeiten. Ja? Und wir haben uns dann ein Datenverarbeitungssystem besorgt, das heißt Intella, haben uns damit vertraut gemacht und dieses System hilft uns enorm, uns durch dieses Material durchzuarbeiten. Und wir haben jetzt hier mit unseren europäischen Recherchepartnern, mit denen wir das Material teilen, haben wir mittlerweile ein eingespieltes Team. Wir teilen uns dann inhaltlich und thematisch untereinander auf und wir haben uns 3-mal getroffen, jetzt für diese Veröffentlichungswelle, einmal in Brüssel, einmal in Mechelen und einmal in Hamburg. Und da reden wir dann eben immer 2 Tage lang darüber, wie wir sinnvoll so das Aufwand und Ertrag, ja, noch in einem gewissen Verhältnis zueinander stehen, versuchen wir dann eben zu kooperieren. Und das funktioniert mittlerweile sehr gut, aber das ist ein Arbeiten, das wir auch erstmal selber lernen mussten und das hat wirklich was von Learning by Doing. Wir machen die Fehler, die wir beim ersten Mal gemacht haben, das ist jetzt die 2. Veröffentlichungswelle, die versuchen wir beim 2. Mal zu vermeiden und ja, und versuchen so die größtmögliche Aufmerksamkeit, ne, irgendwie für unsere Texte und für unsere Veröffentlichung herzustellen.
Es gab in dieser ersten Welle, die Sie ja jetzt gerade erwähnt haben, auch mit dem eben schon erwähnten Spiegel-Kollegen mit Raphael Buschmann, haben Sie ja ein Buch dann auch schon veröffentlicht über Teile der Football Leagues. Was hat sich denn in der Zeit dieser Veröffentlichung für Sie, wenn Sie auf Profifußball schauen, verändert? Guckt man einfach in immer noch tiefere schwarze Löcher?
Das ist eine gute Frage. Ja. Also wir gucken immer noch gerne Fußball, ja? Aber wir gucken ihn anders, glaube ich. Also natürlich macht das einen Unterschied. Ich möchte Ihnen ein konkretes Beispiel nennen. Ich habe früher sehr gerne Spiele des FC Liverpool geschaut und jetzt wissen wir durch die Football Leagues Dokumente, dass Liverpool wie viele andere Clubs der Premier League Goal und Assist Boni an ihre Spieler bezahlen. Das heißt, das sind Tore, also Torprämien und Prämien für ein Zuspieler zu einem Tor führt. Ja? Und wenn man dann weiß, dass ein Spieler wie Roberto Firmino, der mal in Hoffenheim gespielt hat und jetzt beim FC Liverpool spielt, dass der bis zu 85.000 Pfund für ein Tor, das er erzielt bekommt, dann sieht man ein Spiel anders. Ja, dann fragt man sich schon, warum der Spieler im allerletzten Moment, wenn er vielleicht einen besser postierten Spieler neben sich hat, dann doch selber den Torschuss, ja, den Abschluss sucht. Das verändert ja auch das Verhalten. Ne? Eines Spielers auf dem Platz, das hat eine große Auswirkung. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und das Entscheidende daran ist, dass die Fans davon nichts wissen. Ja? Also das wissen möglicherweise nicht mal die Mannschaftskameraden, weil diese Verträge ja alle hochgeheim sind. Und das macht was. Also dieses Geld, das da im Einsatz ist und das da im Spiel ist, die Höhe der Prämien, das bewirkt was. Und daran kann ich jetzt nicht mehr vorbeigucken, wenn ich das weiß. Aber trotzdem gucke ich immer noch gerne Fußball.
Ich bin ein bisschen beruhigt, dass Sie den Spaß am Fußball noch nicht ganz verloren haben. Und was ich außerdem so ein bisschen raushöre, ist, Sie hören ja nicht auf zu sichten. Da ist offenbar noch eine Menge Material da, das Sie sich angucken. Und wenn Sie da noch was finden, hören wir wahrscheinlich wieder von Ihnen und den Kollegen.
Also wir werden jetzt zunächst mal in den nächsten 3 Wochen oder vielleicht sogar 4 Wochen wirklich weiter berichten. Wir haben, und das wollen wir jeden Tag machen, das machen wir nicht nur in unserem Heft, sondern auch auf Spiegel Online, in unserer digitalen Version. Und natürlich, wir haben so viele Sachen noch in unserem System liegen, da werden sich zahlreiche Geschichten noch draus ergeben. Und die werden wir bestimmt, wenn sie denn tatsächlich relevant erscheinen, dann werden wir sie auch veröffentlichen. Und wir kriegen weiter Material, also bislang jedenfalls. Und das ist ein gutes Gefühl von den Journalisten.
Die geplante Super League der besten Clubs Europas ist vermutlich nicht das einzige und letzte Football League, über das wir erfahren in diesen Tagen, über die Football Leagues und die investigative Recherche dahinter. Darüber habe ich gesprochen mit Michael Wulzinger vom Spiegel und ich sage ganz herzlichen Dank, Herr Wulzinger, für dieses Gespräch.
Gerne.